Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Donnerstag, der 15. April. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Der Modehändler About You knackt die Umsatzmilliarde. Facebook testet mit Sparked eine neue Video-Dating-App. 468 Capital präsentiert weitere Details zu seinem SPAC. Der Bahnkonkurrent Flixtrain expandiert nach Schweden. Und der Chaos Computer Club stellt der Luca-App ein verheerendes Zeugnis aus und fordert die Bundesländer auf, die Zahlungen einzufrieren. Ja, und eigentlich hätten wir jetzt gerne natürlich zum Börsengang von Coinbase die neuesten Zahlen gebracht, doch zum Redaktionsschluss von diesem Podcast gab es da noch keine wirklichen News, beziehungsweise nichts, worüber man jetzt hätte sprechen können. Aber das holen wir morgen nach und wir haben wahrscheinlich morgen auch zu dem Thema den CEO von dem Fintech Naga, nämlich Ben Bilski, zu Gast. Der war neu schon mal hier und da haben wir ja schon rausbekommen, er ist ein echter Krypto-Experte. Von daher, das wird sicherlich ein gutes Gespräch, um nochmal einzuordnen, was der Börsengang von Coinbase für diesen ganzen Krypto-Space insgesamt bedeutet. Ja, bleiben wir also gespannt. Außerdem heute bei uns zu Gast Christoph Behn von Better Ventures und wir haben auch drei tolle Themen durchgesprochen im Rahmen von unserer Rubrik Investments und Exits. Die kommen dann gleich nach den Nachrichten mit Frank Philipp und die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen jetzt.
Werbung. Diese Folge wird präsentiert von Sendinblue, deiner All-in-One-Plattform für digitales Marketing. Sendinblue unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche beim Auf- und Ausbau ihrer digitalen Kundenbeziehungen. Mit intuitiven Tools, deutschem Support, DSGVO-konform und das zu einem fairen Preis. Sichere dir mit Startup Insider dein Premium-Paket im Wert von 49 Euro für einen ganzen Monat gratis. Gutscheincode startupinsider2021 unter de.sendinblue.com/podcast.
Startup Insider Daily. Nachrichten.
Chaos Computer Club stellt Luca-App ein vernichtendes Urteil aus. Die Luca-App kommt nicht aus den Schlagzeilen. Jetzt melden sich auch die IT-Spezialisten vom Chaos Computer Club CCC zu Wort und fordern, sämtliche staatliche Alimentationen sofort einzufrieren. Dem CCC zufolge leistet die App keinerlei sinnvollen Beitrag zur Pandemiebekämpfung. Vielmehr sehe man einen grundlegenden Mangel an Sorgfalt und Kompetenz, sowohl in Sachen Programmierung als auch im Umgang mit auftretenden Fehlern und Begleitumständen. Dazu sei das Geschäftsmodell eher fragwürdig, denn im Gegensatz zur quelloffenen Corona-Warn-App setzt Luca auf ein geschlossenes System und ein Abo-Modell, weshalb auch alle Daten bei den Betreibern der App landeten. Diese hätten laut Markeneintragung bereits weitere kommerzielle Zwecke vorgesehen, unter anderem Ticketing, Zutrittskontrolle und Eintrittskartenmanagement für Veranstaltungen aller Art. Deutsche Behörden und Bundesländer haben bislang mehr als 20 Millionen Euro für einjährige Lizenzen ausgegeben. Flixtrain expandiert nach Schweden. Rund drei Jahre nach dem Start seiner Fernzüge in Deutschland startet der Bahnableger des Flixbus-Betreibers Flix Mobility in seinen ersten Auslandsmarkt. Ab 6. Mai werden die grünen Züge von Flixtrain zwischen den beiden größten Städten Schwedens, Göteborg und Stockholm, verkehren. Wöchentlich seien zunächst etwas über 30 Fahrten geplant.
Imagine someone famous asking you to invest in a company. Chances are you will want to know more. As it turns out, there is no company, at least not yet. Will you part with your money? That is the pitch by owners of SPACs, or special purpose acquisition companies, which is arguably the hottest asset class in the US of late.
468 Capital plant SPAC in Frankfurt. Wie bereits berichtet, wird der Berliner Risikokapitalgeber 468 Capital einen SPAC lancieren. Nun gab das Unternehmen von Alexander Kudlich, Ludwig Enstaler und Florian Leibert weitere Details bekannt. Zudem sollen im Zuge des IPOs 300 Millionen Euro eingesammelt werden und damit mehr als beim Lakestar SPAC One im Februar. Wir bringen den größten deutschen SPAC an die Börse, so Kudlich gegenüber dem Handelsblatt. Derzeit sondiere das Team den Markt und suche eine europäische Firma aus einem von drei Bereichen, in denen das deutsche Ökosystem stark aufgestellt sei, nämlich Software, vorzugsweise Deep Tech, Marktplätze und Eigenmarken. Mit dem SPAC könnte 468 Capital schätzungsweise eine Firma mit einer Bewertung von einer bis etwa 4 Milliarden Euro kaufen. Im Aufsichtsrat ihrer Mantelfirma sitzen unter anderem Klöckner & Co-Chef Gisbert Rühl und Amorelie-Gründerin Lea-Sophie Kramer. About You mit 1,17 Milliarden Euro Umsatz. Der aus dem Otto-Konzern inkubierte Modeversender About You hat im Jahr 2020 erwartungsgemäß die Umsatzmilliarde überschritten und liegt mit einem Umsatz von 1,17 Milliarden Euro 57% über Vorjahresniveau. Dabei ist About You derzeit in 23 europäischen Märkten aktiv und konnte insbesondere außerhalb des Dachraumes stark zulegen. Im Geschäftsjahr 2020-21 verzeichnete das Unternehmen monatlich mehr als 30 Millionen aktive Nutzer und sieht sich selbst als Nummer 1 unter den Modeplattformen für die Generation Y und Z. In den letzten Tagen wurde bekannt, dass About You eine Umfirmierung vollzogen hatte, was auf einen baldigen Börsengang schließen lässt.
So, was uns noch stört ist, dass uns natürlich total suggeriert wird mit diesem Produkt, dass die Periode unrein ist, dass sie unhygienisch ist, dass man die nicht sehen darf. Also komplett die Periode wird als Schamthema wieder unterstützt, ne? Es wird wieder als Tabuthema gefestigt, wo wir doch eigentlich dafür kämpfen, dass endlich dieses Tabu gegenüber der Periode aufhört.
DHDL-Startup Pinky im Shitstorm. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das zumindest könnte man denken, als die beiden Ex-Soldaten Eugen Reinkulo und André Ritterswürden in der Gründer-Entertainment-Show Die Höhle der Löwen ihre Geschäftsidee präsentierten. Die beiden Gründer des Startups Pinky haben ihre Einweghandschuhe für den Tamponwechsel präsentiert, den sich Frauen überziehen sollen, wenn sie ihre Periodenprodukte entfernen. Die beiden Juroren Ralf Dümmel und Nils Glagau zeigten sich begeistert. Ralf Dümmel bekam schließlich den Zuschlag und erwarb 20% des Unternehmens. Ob die Geschäftsidee jedoch auf dem Markt ankommen wird, darf bezweifelt werden. Im Nachgang der Sendung kam es zu einem Shitstorm von tausenden erbosten Zuschauerinnen. Hier hätten sich zwei nicht menstruierende Menschen ohne Frau im Team und ohne Erfahrung eines Themas angenommen, von dem sie keine Ahnung hätten. Außerdem warf man den beiden Gründern Geldmacherei vor. Eine Packung mit 48 ihrer Handschuhe kostet knapp 12 Euro, während man für den gleichen Betrag etwa 500 handelsübliche weiße Einweghandschuhe aus ähnlichem Material bekäme. Frankreich belohnt Bürger für das Abwracken ihres Autos, und zwar mit einem Zuschuss für Pedelecs. Die französische Nationalversammlung ebnet den Weg für einen Gesetzentwurf, dem zufolge Käufer eines elektrischen Fahrrads einen Zuschuss von bis zu 2.500 Euro erhalten sollen, wenn sie zugleich ihr bisheriges Verbrennerfahrzeug stilllegen. Das Projekt ist Teil eines Maßnahmenpakets, mit dem die französische Regierung bis zum Jahr 2030 die Emission von Treibhausgasen um 40% reduzieren will. Der französische Fahrradverband lobt den Gesetzesentwurf und sieht Frankreich somit in einer Vorreiterrolle für die Welt.
The goal is to make have electric or, you know, solar roofs that look better than a normal roof, generate electricity, last longer, have better insulation, and actually have a cost, an installed cost that is less than a normal roof plus the cost of electricity.
Tesla verdoppelt den Preis für Solardächer. Wie die Plattform Electric berichtet, hat Tesla den Preis für sein Solardach kräftig erhöht. Nach einem Update seines Online-Konfigurators stieg beispielsweise der Preis für ein knapp 370 Quadratmeter großes Solardach mit 12,3 kW System von knapp $55.000 im Sommer auf bis zu $100.000. Doch Tesla hat nicht nur seine Preise für künftige Solardachinstallationen erhöht, sondern auch auf bereits abgeschlossene Verträge nachträglich Aufschläge von teils 100% berechnet. Möglicherweise handelt es sich jedoch auch um einen Softwarefehler innerhalb des Konfigurators, da dieser nur erste Schätzungen abgeben könne. Finale Preise könnten immer nach einer Vor-Ort-Besichtigung des Hauses korrigiert werden. Discord verband Communities mit Erwachseneninhalten aus der iOS-App. Möglicherweise, um einer Sanktion Apples vorzugreifen, verband die Kommunikationsplattform Discord sogenannte NSFW-Communities aus seiner iOS-App. NSFW steht dabei für Not Safe for Work und umfasst sämtliche expliziten Inhalte für Erwachsene. Erst vor einigen Wochen wurde die Altersfreigabe für Discord im Apple App Store in den USA angehoben. Da Discord aber insbesondere unter Gamern beliebt ist und somit eben auch bei Kindern und Jugendlichen, habe man sich zu dem Schritt entschlossen, so das Unternehmen. Die Plattform kommt derzeit auf rund 100 Millionen monatlich aktive Nutzer. Vor 3 Wochen wurde bekannt, dass Microsoft die Chat-Plattform angeblich für 10 Milliarden US-Dollar übernehmen wolle.
Would you want to go out with me?
Facebook testet Video-Speed-Dating-App. Facebook steht seit längerem unter Zugzwang, neue Geschäftsfelder zu besetzen. Wie das Online-Magazin The Verge herausfand, hat Facebook nun heimlich die Videochat-Plattform Sparket gestartet, eine Speed-Dating-App im Segment von Online-Dating-Anbietern wie Tinder, Bumble oder Lavoo. Anders als bei Tinder sortiere man Personen dort nicht per Wischgeste, sondern lerne sie direkt in einem kurzen Videochat kennen, so Facebook in einem offiziellen Statement. Zurzeit befindet sich Sparket noch in einer sehr frühen experimentellen Phase. Offiziell ist die App erstmals am 14. April 2021 im Rahmen einer Date Night in Chicago getestet worden. Und das waren die Startup Insider Nachrichten vom 15. April. Und jetzt zurück zu Jan Thomas.
Startup Insider Daily, Investments und Exits. Heute mit Christoph Behn von Better Ventures. Präsentiert von
Beiten Burkhardt, euren Partnern von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
Also, ich freue mich sehr. Christoph Behn ist wieder bei uns von Better Ventures. Ich habe dich vermisst, ne? 4 Wochen warst du jetzt nicht hier. Hallo Christoph.
Hallo Jan. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, toll. Du bist, so ein bisschen erholt aus dem Urlaub zurückgekommen und hast aber auch gleich, super Themen mitgebracht, ne?
Ja, schauen wir mal, ne? Also.
gab mehrere Sachen heute. Ich glaube, am spannendsten wahrscheinlich ist die Runde von Tink, aber ich will es gar nicht werten. Vielleicht finden wir gleich auch noch andere Themen, aber Tink war relativ cool, ne?
Ja, also erstmal freue ich mich und gratuliere meinen ehemaligen Kollegen. Auf der einen Seite bei Tink selbst ist der Gründer, der Marius ist ein ehemaliger Kollege von Bain, ein cooler Typ. Und auf der anderen Seite aber auch den Cadence Rose Capital Jungs, ehemaliger Kommilitone, ehemaliger Kollege. Ist das alles eine Mischpoke hier. Naja, aber die Jungs haben relativ viele Deals in so einem sehr kreativen Private Equity Konzept, nenne ich es mal, gemacht. Da haben wir sehr viel Traction. Ich auch schon 1-2 Mal mit denen darüber unterhalten. Also schon spannend. Und ich glaube, das ist irgendwie passt gut zusammen. Ja. Und ich finde es spannend. Und Hut ab vor dem, was die Jungs bei Tink gemacht haben in den letzten, mit 2016 gegründet, jetzt irgendwie 66 Millionen Euro Umsatz. Ich glaube, wenn ich es richtig gehört habe, auch irgendwie einigermaßen profitabel schon und auch Cashflow positive und so. Also das ist schon nice, ne, muss man schon sagen. Und natürlich jetzt nochmal irgendwie, ich glaube, jetzt haben sie Secondary und Primary gemacht. Das ist dann ja auch schon schön. Ne? Also dann geht's nochmal voran, ein bisschen Wachstumskapital. Freut mich für ihn, weil ich finde das Thema auch spannend.
Ja? Ja, genau, das Thema müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen auseinandernehmen jetzt, ne?
Ja, also im Prinzip ist es ja alles, was irgendwie ein bisschen Smartness, Smart Home mit drin hat. Ich habe nochmal auf die Seite geschaut heute. Ich habe es ganz am Anfang natürlich mitbekommen. Vor 4 Jahren meine eigene Wohnung eingerichtet und Smart Home gemacht und von nichts eine Ahnung gehabt. Und ich finde es, zuerst dachte so, als die Jungs angefangen haben, habe ich gedacht, jetzt E-Commerce wieder, was machen die da jetzt? Also E-Commerce ist doch eigentlich durch, so gefühlt, ja. Aber der Marktbereich ist halt nicht durch und der ist sehr erklärungsbedürftig, weil wenig Menschen, glaube ich, wirklich wirklich verstehen, was Smart Home eigentlich ist. Jetzt haben die zugegebenermaßen jetzt nicht nur Smart Home, also es gibt ja so diese smarten Thermostate von Tado, ja, dann gibt es das ganze Google Home Steuerung, Alexa, das kennt man ja irgendwie noch einigermaßen, es gibt eben auch noch eine ganze Menge Sachen drumherum, wo durchaus, glaube ich, für uns in unserer Tech-Filterblase wahrscheinlich noch einigermaßen verständlich, aber jetzt, wenn meine Mutter denken würde oder andere Leute, also massenmarkttauglich eben auch erklärungsbedürftig. Ja. Und ich glaube, das macht es eben auch spannend. Ich glaube, das machen die ganz gut da. Ne?
Ja, und so ein bisschen nerdig auch. Ne? Also ich habe, als ich Tink gesehen habe, habe ich gedacht, das ist so ein bisschen vielleicht, also Thomann ist ja immer so ein riesen Paradebeispiel für guten E-Commerce, ne? Wo man irgendwie eine Nische hat, die groß genug ist, nicht Gefahr läuft, Amazon irgendwie als starken Konkurrenten wahrnehmen zu müssen. Und ich glaube, so ist es hier auch ein bisschen, ne?
Scheint so, ne? Also eine hinreichend große Nische gefunden, die auch gleich vernünftig wächst und wie gesagt, die Erklärungsbedürftigkeit hat, wo man sich eben dann auch von den klassischen Anbietern Amazon, Mediamarkt und Co. irgendwie abdecken, also abgrenzen kann, was glaube ich nicht unwichtig ist. Ja.
Und bei der Runde dabei Rocket Internet noch und was ich spannend finde, Pro7Sat1, ne, über Seven Ventures.
Ja, die waren ja alles schon vorher drin.
Ne? Ach, die waren auch vorher
die
schon
drin? Ja, die waren schon vorher. Also Rocket war drin, Seven Ventures war meines Wissens drin.
Ach, okay.
Und ich glaube, jetzt ist im Prinzip Cadence dazugekommen und ich vermute, die anderen haben halt wie Shares gehalten, also so genau weiß ich jetzt auch nicht, aber ich vermute es mal, dass es so in die Richtung ging. Ja.
Okay, weil ich habe geguckt, Seven Ventures ist der größte Anteilseigner gerade, ne?
Ah, okay.
Ja. Ja. Und zweitgrößter, auch spannend, ist Vattenfall.
Ja, das hatte ich auch irgendwie gelesen heute. Fand ich auch mal ganz interessant. Normal guckt man ja so ein bisschen zwieschwellig drauf, wenn man so Semi-Strategen dann da drin hat.
Ja, das wollte ich gleich fragen. Ist es ein bisschen, ne?
Ja, also was ich heute für verstanden habe, ist schon, dass sie quasi neben ihrem klassischen B2C eben auch so ein White-Label B2B-C machen, ja, und da eben mit Partnern wie Vattenfall zusammenarbeiten. Also natürlich spannend, aber ist immer die Frage, ob du dann natürlich darüber hinaus in andere, also mit anderen Strategen, also im B2B-C, wenn einer investiert ist, wachsen kannst. Weiß jetzt nicht, wo sie da stehen. Ne? Müssen wir jetzt an Marius oder Julian stellen. Dann würden wir vielleicht wahrscheinlich keine Antwort bekommen, aber wäre auf jeden Fall spannend, die Antwort zu erfahren. Ja.
Was nicht kommuniziert wurde, ist die Bewertung. Ne? Das finde ich immer ein bisschen schade, weil ich meine, darauf giert man ja irgendwie immer so als Betrachter von draußen. Was würdest du schätzen?
Oh, gute Frage. Keine Ahnung. Also was haben die? Oh, müssen wir überlegen, wenn sie, was haben sie, 40 Millionen haben sie aufgenommen. Ja, wobei, die aufgenommen haben sie es ja wahrscheinlich gar nicht. Deswegen ist es noch schwerer zu
schätzen. Mit den Secondaries also, noch, ne?
Genau. Ja, also ja. Das wird wahrscheinlich schon...
60 Millionen Euro Umsatz, 700.000 Kunden. Die müssten schon so auf die 150 Millionen oder sowas zugehen, ne?
Hätte ich jetzt auch so schwer, zwischen 100 und 200 hätte ich jetzt mal so geschätzt. Ne? Weil du sagst so, ja, also mehr als zweimal Umsatz hätte ich jetzt schon noch bei dem Wachstum.
Ja, genau. Ja?
Und vor allem bei den relativ absurden Bewertungen, die man ja momentan überall sieht. Aber ja, schwer zu schätzen.
Ist Spekulation jetzt, ne? Cool, dann gehen wir zum nächsten Thema. Wir waren beide total überrascht. Es gibt in Deutschland einen Slack-Konkurrenten.
Ja, also ich maße mir an, in unserer Filterblase eigentlich fast alle Software-as-a-Service-Lösungen zu kennen, gerade so im B2B-SaaS-Umfeld, was man so eben für Teamkommunikation auch braucht. Und ich habe von Wire, to be honest, noch nie gehört. Umso mehr hat es mich überrascht. Klar, wenn man jetzt die Finanzierungsrunde sieht und sagt Series B, 17,5, glaube ich, Millionen Euro Funding, dann würde man jetzt sagen, okay, was wollen die jetzt gegen die Großen ausrichten? Weil die Großen sind natürlich allen voran Slack, wie gerade übernommen vor kurzem. Ja, dann ich meine auch Microsoft Teams logischerweise und irgendwo wahrscheinlich auch noch ein bisschen Skype, die da rumlaufen. Und dann gibt es sicherlich noch ein paar kleinere, die auch versuchen, ihre Lösung reinzubauen. Ich fand es trotzdem irgendwie spannend, dass sie es geschafft haben, in dem Zuge jetzt eine Finanzierungsrunde hinzubekommen. Mit ich weiß gar nicht, wie man es genau, Unternehmertum Venture Capital Partners, ne, UVC aus München, die kennt man ja durchaus auch. Insofern also schon gute Investoren und spannend zu sehen, dass da was passiert. Ich glaube, also ich kann es mir nur vorstellen, dass sie einen sehr klaren, spezifischen Fokus gesetzt haben. Ich glaube, die haben ganz am Anfang, haben die mit Privatkunden, also WhatsApp-Konkurrenten angefangen.
Genau.
Hat nicht so richtig funktioniert augenscheinlich, aber dann zu pivotieren. Ich glaube, von dem ursprünglichen Gründungsteam ist auch nur noch einer dabei, dafür anderes Management reingekommen. Also spannend zu sehen, dass nach so einem Pivot dann doch die Finanzierungsrunde kommt. Vielleicht ist sie deswegen auch noch ein bisschen niedriger, als jetzt vielleicht andere Finanzierungsmann gewohnt ist in so einem Umfeld, weil das Produkt an sich, ne, also das B2B-Collaboration-Plattform, wie man es so schön nennen würde, noch relativ frisch ist dann vielleicht. Ja. Aber spannend.
Ja, ich finde es total interessant, dass sie sich von einem dicken Brett zum nächsten dicken Brett irgendwie pivotiert haben. Ja? Mhm. Also ne, von B2C, ne? Also wurde halt irgendwie WhatsApp und Signal und wie auch alle heißen, hin zu dann Slack und Teams und so weiter. Also,
wobei das einfacher ist, ne? Also ich hätte gesagt, wenn du B2C guckst, dann musst du ja für so ein WhatsApp, da brauchst du einfach kritische Masse, deswegen scheitern die anderen ja auch alle gefühlt. Ja? Also dieses alle anderen sind bei WhatsApp, also nehme ich auch WhatsApp. Ja, und wenn du das geschafft hast am Anfang mal, dann ist es unheimlich schwer, natürlich gegen die anzukommen. Das ist jetzt bei einem Slack nicht unbedingt so. Ja? Also Slack, Teams, kann man das sagen. Teams hat halt einen riesen Vorteil, dass sie sich integrieren in die ganze Microsoft-Welt. Das im Prinzip hatten ja von heute auf morgen dann wir als Teams dann live gingen und wir alle Teams quasi. Ja? Und das hat natürlich einen riesen Wachstum denen gebracht. Aber im Grunde kann ich ja in meiner Firma machen, was ich will. Ja? Ich habe natürlich eine gewisse Kommunikation nach außen, aber jetzt mal ganz ehrlich, also wenn ich habe ein Slack-Universe. Ich habe das mit mehreren verschiedenen Kreisen, aber in meiner Firma hatte ich einen Slack gehabt mit 250 Leuten, um es mal einfach zu sagen. Da hätte ich jetzt auch einen Wire nehmen können, hätte ich gewusst, dass es die gibt, ja, wenn das Produkt besser gewesen wäre. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Tacken einfacher, da zu wachsen, weil du nicht diese Netzwerkabhängigkeiten hast über die ganze Welt, um es mal einfach zu sagen, ja, sondern innerhalb einer Firma ist der zum Beispiel 80-90%. Ja. Das hält dich ja nicht davon ab, einen zusätzlichen Slack-Account für irgendein anderes Netzwerk zu haben. Ja.
Genau, und sie sind, glaube ich, gar nicht so teuer. Ne? 5 € pro Nutzer pro Monat ist jetzt nicht so richtig, oder wahrscheinlich schlägt es nicht so richtig zu buchen. Ne?
Es ist günstiger als die anderen Sachen.
Ja, oder so muss man sagen, genau. Ja,
ich glaube auch, ja.
Ich habe mich gefragt, was könnte ansonsten der USP noch sein? Weil was sie sehr gut machen scheinbar ist, dass sie sich wirklich auf Regierungsbereiche konzentrieren. Ne? Da haben sie zumindest, scheint es, relativ viele Kunden aus dem Segment. Das könnte halt eine Nische sein, wo man vielleicht zum Beispiel durch gute Verschlüsselung oder sowas punkten kann, ne?
Ja, wie immer, das ist wahrscheinlich das europäische Thema, jetzt auch in Deutschland angesiedeltes Thema Datenschutz für deutsche und europäische Firmen. Da haben natürlich die amerikanischen, sagen wir mal, einfach von der Reputation her vielleicht ein Thema, wobei ich kann mir jetzt ehrlicherweise nicht vorstellen, dass Slack und Microsoft das Thema nicht auch adressieren. Ja. Dann packen die ihre Server halt nach Deutschland und dann werden die Daten da entsprechend gespeichert. Aber es ist natürlich, du hast halt bei Microsoft und Co. immer so ein bisschen die Frage, guckt dann doch mal irgendwie die amerikanische Regierung drauf. Ja. Ob das jetzt Theorie ist oder Praxis, ja, wissen wir alle nicht so genau. Am Ende des Tages mag das jetzt die eine oder andere Firma, gerade Regierungskreise, natürlich davon abhalten, es einfach zu tun. So, also wenn du da deinen Sweet Spot findest, why not? Ja?
Und da gab es hier bei Wire gab es auch Kritik im letzten Jahr. Ende letzten Jahres haben die ihren Sitz von Luxemburg nach in die Vereinigten Staaten verlagert. Ne? Und ich meine, das ist natürlich auch so eine Sache. Also gab damals, habe ich jetzt auch nur gelesen. Ich kannte die, wie gesagt, bis heute auch nicht. Das ist für mich echt faszinierend. Aber das ist natürlich nochmal ein Indikator dafür, dass das Thema Datenschutz eben vielleicht auch sich dann doch nicht europäischen Standards unterwirft, ne?
Potenziell, oder es ist ein Indiz dafür, dass sie irgendwann mal eine amerikanische Börse wollen, ja, oder den Markt USA erobern wollen. Das weiß natürlich immer nicht so genau, aber es ist natürlich, wenn das ihr USP ist, oder zumindest einer der wichtigen, ja, dann ist natürlich die Frage schon, warum machst du das, ja. Aber gut, da stecken wir nicht drin. Ne?
Erstmal muss man sagen, also Hut ab vor dem langen Weg, ne? Also Series B nach 6 Jahren und diesem großen Pivot und so weiter, das finde ich schon, also da ist Durchhaltevermögen unter Beweis gestellt worden.
Absolut, absolut.
Total spannend. Du, und dann noch vielleicht als letztes kurzes Thema, da habe ich schon an dich gedacht, dass ich es dir geschickt habe. Da ist dir wahrscheinlich bei PayBlue Dot das Herz aufgegangen, ne?
Ja, es freut uns natürlich bei der Ventures, dass wir nicht die einzigen Weltverbesserer sind, in Themen und Teams investieren, die Welt besser machen. Ja, das ist, da gibt es ja jetzt immer mehr. Also auch in Deutschland haben wir irgendwie schon 2, 3 jetzt gesehen, die ganz klar sagen, wir machen, sagen wir mal, Climate Impact Funds. Ja, also umso mehr freut es mich. Ich hatte es vorher schon mal gesehen, dass es sie gibt. Ja, und ich denke, klar, das Fondsvolumen ist, glaube ich, irgendwie knapp etwas über 80 Millionen Euro. Und machen relativ kleine Tickets, das finde ich ganz schön. Also Seed und teilweise sogar Pre-Seed oder irgendwas zwischen 200.000 und 2 Millionen. Alles, was gar nicht nur direkt, sondern auch indirekt durch Tech, also Tech-Lösungen, die Klimaverbesserung, ne, wir bringen perspektivisch. Und ich habe jetzt so ein bisschen auf der Seite geschlübert und so, da sind schon Sachen, wo du mal ein bisschen um die Ecke denken musst auch. Finde ich aber deswegen nicht weniger spannend. Ja, also häufig gibt es so diese Plattform, um zu wissen, was dein Carbon Footprint ist. Ja, das gibt es ja auch als B2C-Lösung mit Klima-App. Also das ist natürlich in your face, klar, okay, da geht es um Klima. Ja. Wir sehen aber auch ganz viele Themen, wo du einfach, wenn du um die Ecke denkst und einfach mal diesen Footprint von bestimmten Industrien, Sektoren, Lösungen anschaust, ist, oh, hätte ich das gewusst. Ja. Und wenn du da was veränderst, hast du natürlich einen deutlich größeren Impact teilweise auf Klima. Insofern spannend. Ja, und ich meine, in Deutschland haben wir gesehen ja auch irgendwie Planetly, Planet A, glaube ich, heißt das, ne? Das habe ich durcheinander gebracht, als Fonds und auch, ich glaube, Revent oder Revent, ich weiß gar nicht, wie man es genau ausspricht, ich vermute mal Revent. Also ich finde es schön, dass da was passiert, auch natürlich für Startups, die wir in der Regel in einer Phase vorher investieren, in der Pre-Seed als Angels, dass dann eben auch Impact-getriebene Investoren danach als Folgeinvestoren da sind. Und was ich jetzt gerade bei den Deutschen teilweise auch gesehen habe, dass sie sich wirklich versuchen, auch die Startups also tiefer reinzugehen. Wie differenziere ich mich denn als Impact-Fund von einem normalen VC? Die normalen VCs sind tendenziell größer, haben vielleicht auch einen längeren Track. Und das finde ich schön, gerade bei Planet A habe ich das gesehen, die dann wirklich versuchen, eben auch den Impact messbar zu machen. Ja, also wirklich reinschauen. Ich vermute, dass das ein Payblue dort in gewisser Weise auch machen wird. Ja. Also spannend, auch recht prominente Investoren.
Ne? Das wollte ich gerade sagen, das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu erwähnen, ne, wer da alles mit dabei ist.
Ja, also was ich jetzt gelesen habe, war Spotify-CEO Daniel Ek, der hat ja irgendwie groß angekündigt, dass er, ich glaube, irgendwas über 1 Milliarde oder 2 Milliarden investieren will, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ich kann den Betrag nicht mehr gesagt. Das war eine große Summe, sagen wir mal so, für europäische Gründer. Dann waren, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, auch irgendwie die Heilemann-Brüder, wie sie sich immer so schön nennen, mit ihrem Pirate Impact dabei. Auch das freut mich natürlich zu sehen. Ja, und dann sicherlich der ein oder andere bekannte Gründer. Ja, also spannend, schön zu sehen.
Ja, total. Und das ist vielleicht nochmal eine schöne Brücke zu euch, Christoph, weil ich habe mit Tina letztes Mal, die dich ja vertreten hat, nicht darüber gesprochen. Vielleicht kannst du euch auf dieser ganzen Impact, Climate Impact Fonds Landkarte nochmal verorten.
Also im Prinzip versuchen wir, der erste Investor, die erste Investorin, wie ein diverses Team zu sein, für Startups, Gründerinnen, die die Welt besser machen. Da gehört natürlich auch Climate dazu, da gehören aber auch andere Themen dazu. Wir haben uns ein bisschen an den SDGs der UN orientiert. Das geht von Mental Health, Digital Health, auch was Klima sicherlich, Plastikvermeidung und viele Sachen drumherum. Ja. Wir sind da bewusst auch ein bisschen breiter, weil wir nicht nur Klima machen wollen. Wir haben gesagt, wenn wir sehr early stage unterwegs sind als Angel-Investoren, dann wollen wir eben auch sehr breit investieren, weil du nicht weißt, was in 10, 15 Jahren wirklich durch die Decke geht, ja, und was wirklich funktioniert. Und aber Klima ist sicherlich ein sehr, sehr großer Anteil von unserem Dealflow, den wir sehen, aber eben auch schon durchaus umkämpft. Und ich glaube, deswegen ist es auch spannend, diese Klima-Tech-Themen, wirklich diese offensichtlichen Themen sind sehr umkämpft, und die spannenden Themen, die nicht offensichtlich sind, die, wo du auch einen relativ hohen Forschungsanteil hast, ja, das wird spannend, dass wir das in Europa auch finanziert bekommen. So, und ich glaube, dass wir da uns durchaus differenzieren. Ja.
Mhm. Wobei, das wäre jetzt vielleicht noch meine letzte Frage gewesen, differenzieren, ist das auch immer so wichtig? Ich hätte jetzt fast vermutet, im Climate Impact Fonds Bereich ist man halt irgendwie eher so eine große Familie, oder?
Ja, ich meinte auch mehr differenzieren gegenüber USA.
Ach so, meinst du
das? Okay. Das, ich glaube, dass wir da so wertetechnisch sind wir in Deutschland, Europa besser aufgestellt, was das Thema Klima angeht. Ja. Ansonsten bin ich vollkommen bei dir. Also ich glaube, dass es viel mehr darum geht, und A, gibt es so viele Möglichkeiten zu investieren, B, geht es eben darum, auch hinten raus größere Investoren zu überzeugen, diese Themen mit reinzugehen. Ja, das wird, glaube ich, spannend. Ich glaube nicht, dass wir jetzt auf den generellen Impact-Themen schon Überschuss an Kapital haben. Klar, stark wachsend, aber ich glaube, sieht man ja gerade. Ne? Also das meiste Kapital fließt gefühlt immer noch in die Gorillas dieser Welt. Ja? Sehr viel Kapital.
Christoph, du, sehr, sehr spannend. Hat wieder einen großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Und wir hören uns, glaube ich, dann in 4 Wochen wieder, ne?
Schätzungsweise, ja.
Ja, genau.
Fantastisch. Freue mich drauf.
Ich mich
hat
auch.
Spaß, ne? Gemacht.
Danke dir.
Also dann.
Bis bald.
Gerne.
Ciao.
Ciao.
Dieser Beitrag wurde präsentiert von
Byton Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Ja, das war schon für heute. Das war Christoph Behn von Better Ventures. Morgen bei uns zu Gast Morten Brogger von Wire. Wir haben es ja gerade schon angekündigt. Das ist dieser tatsächlich für uns beide, für Christoph und mich, unbekannte Slack-Herausforderer aus Berlin. Und das ist ein total cooles Unternehmen, die, ja, mal schauen, die richtig groß werden könnten, glaube ich. Ich hatte sie nicht auf dem Schirm und das hat mich am meisten gewundert. Von daher freut euch auf morgen, freut euch auf Morten. Das wird sicherlich cool. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Bis dahin, noch einen schönen Tag. Ciao.
Diese Folge wurde präsentiert von
Sendinblue, deiner All-in-One-Plattform für digitales Marketing. Alle weiteren Informationen auf de.sendinblue.com/podcast.